Lesen wir nochmal den Vers 13. Paulus schreibt, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Gottes Wort ist wirksam in uns, die es mit Glauben aufnehmen. Und das Resultat davon, wenn Menschen sich wirklich Jesus anvertrauen und sich ihm unterwerfen und sein Wort mit einem offenen Herzen aufnehmen, das Resultat ist, dass sein Wort uns verändert. Du kannst dem lebendigen Gott nicht begegnen und dasselbe bleiben. Als wir uns Jesus anvertraut haben, wurden wir geistlich geboren, neu geboren. Wir haben ein neues Herz bekommen, mit neuen Impulsen, ein neues Leben, eine neue Kraftquelle für unser Leben. Du bist nicht mehr dasselbe, wie der du früher warst, bevor du zu Jesus gekommen bist. Und deswegen musst du auch nicht mehr so leben, wie du früher gelebt hast. Gott will dich verändern. Du bist nicht mehr dasselbe. Du kannst nicht mehr sündigen wie früher und dich wohlfühlen dabei. Das geht nicht mehr. Das passt nicht mehr zu dir. Das passt nicht mehr zu dem, was du jetzt bist. Ein Kind Gottes. Die Braut Christi. Ein Jünger Jesu. Und ich hoffe, wir können alle zurückschauen auf unser Leben und es bezeugen, dass Gott uns verändert hat. Seht hier von den Thessalonichern lesen wir hier im Vers 14, den Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus. Thessalonicher sind Nachfolger von Jesus geworden und Nachahmer der Christen in Judäa, ihrer Vorbilder im Glauben. Ein verändertes Leben ist das stärkste Zeichen dafür, dass du Gott wirklich getroffen hast, dass du wirklich gerettet bist. Wenn sich in deinem Leben nichts verändert hat, nachdem du dich angeblich bekehrt hast, dann ist irgendwas faul. Dann musst du dein Herz prüfen. Da stimmt was nicht. Dann bist du nicht in der richtigen Beziehung mit Gott. Und Leute, wenn wir nicht an den Punkt gekommen sind, wo es uns wichtiger ist, das, was Gott sagt, als das, was Menschen sagen oder das, was Menschen denken, dann sind wir keine Jünger Jesu. Dann können wir keine Jünger Jesu sein. Wenn uns immer noch wichtiger ist, was Menschen denken, als das, was Gott denkt und was er uns sagt. Jüngerschaft, Nachfolge von Jesu ist was Radikales. Und das ist was, was uns kostet. Sehen wir auch hier. Das Coole ist, die Thessalonicher waren trotzdem bereit, öffentlich zu Jesus zu stehen und sich zu ihm zu bekennen, obwohl es ihnen was gekostet hat. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die errettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Die Thessalonicher waren bereit, Verfolgung zu ertragen und Leiden auf sich zu nehmen, um Jesu willen. Das ist eine Verheißung, die wir haben als Christen. Eine der Verheißungen, die wir nicht so gerne in Anspruch nehmen. Aber der Paulus schreibt an den Timotheus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wenn du in Ehrfurcht vor Gott lebst und nimmer voll Furcht vor den Menschen, dann wirst du angefeindet werden. Das wird den Menschen nicht gefallen, weil das überführt sie, wenn du heilig lebst, anders als sie. Wenn du nicht mitsaufst und nicht rumflirtest ohne feste Absichten. Wenn du nicht mitlügst, sondern wenn du gerecht bist und rein und liebevoll. Das wird sie überführen, weil ihr Gewissen bezeugt ihnen, dass so wie du lebst, dass das richtig ist und so wie sie leben, dass das falsch ist. Und das wird die wurmen. Und es beleidigt ihren Stolz, wenn du Menschen sagst, du musst Buße tun und du brauchst Jesus in deinem Leben, du musst gerettet werden. Das kratzt an dem Stolz. Und deswegen wirst du als Christ oft so ein Stachel in ihrem Fleisch sein. Und sie werden dich dafür anfeinden. Ich denke, ihr kennt es. Ich kann mich an viele Situationen in meinem Leben erinnern. Ich kann mich an einen Job erinnern, wo die Leute halbe Stunde vor Arbeitsschluss einfach nichts mehr getan haben und faul waren. Und ich wollte nicht faul sein. Ich habe gearbeitet bis zur letzten Minute. Und die haben mich angemacht deswegen. Haben gesagt, hey, was ist los mit dir? Und ich habe gesagt, nee, ich bin Christ. Ich habe meinem Arbeitgeber 8 Stunden ehrliche Arbeit versprochen. Ich werde bezahlt dafür. Ich arbeite für den Herrn. Und das hat ihnen nicht gefallen, weil das hat die überführt. Oder Schulkollegen, die mich ausgelacht haben, weil ich gesagt habe, nee, ich will nach Gottes Wort leben. Ich will mit 6 warten bis zur Ehe, so wie Gott es sagt. Und die haben mich ausgelacht deswegen. Oder auf der Uni. Bin angegriffen worden, weil ich zu Gott gestanden bin, auch in meinen Kursarbeiten, in meinen Seminararbeiten. Und ich habe einige Freunde verloren, weil ich nicht mitmachen wollte mit dem, was sie getan haben. Kann ich mich auch erinnern, als ich hierher kam und einen Job gesucht habe. Das war schwierig. Einfach nur, weil ich in der Gemeinde gearbeitet habe. Ah, alles klar, du bist bei dieser Kohlkirche da irgendwo. Alles klar. Ich kann mich erinnern, als ich in Jordanien war vor 2 Jahren, ist mir so ein Beduine, dem ich ein Traktat weitergegeben habe, fast ins Gesicht gefahren mit der Faust und hat mich aufs Übelste beschimpft. Dem hat es nicht gefallen. Großteil meiner Verwandtschaft denkt, ich bin bescheuert, weil ich Gottes Ruf folge in meinem Leben. Und ihr habt wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen. Und es ist nicht so, dass wir Leute absichtlich provozieren wollen, einfach weil wir uns blöd verhalten oder die vor den Kopf stoßen wollen. Darum geht's nicht. Wir wollen, soweit es möglich ist, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen in Frieden leben. Aber wenn du Jesus radikal nachfolgst, wirst du angefeindet werden. Das ist eine Tatsache. Aber tröstet euch, es ist eigentlich ein Witz und nichts im Vergleich zu dem, was wir ertragen müssen um Jesu Willen, im Vergleich zu dem, was andere Geschwister in anderen Ländern auf sich nehmen, die wirklich gefoltert werden und getötet werden für ihren Glauben. Wir sind oft zu wehleidig, aber es ist lächerlich, wenn wir das vergleichen. Und Jesus nachzufolgen ist das Großartigste, was es gibt in diesem Leben. Er ist der Einzige, der es wert ist, dass wir für ihn leben. Und es ist wunderbar, ich möchte nichts anders tun in meinem Leben. Aber lass uns dessen bewusst sein, dass es uns was kostet. Und ich mag das, dass Jesus ganz offen ist darüber. Manche Prediger, wenn sie das Evangelium verkündigen, sagen nur die schöne Seite. Ja, Jesus will dich retten. Und komm zu Jesus und dann geht's dir immer gut. Nee, das stimmt nicht. Gott hat viel mehr vor in unserem Leben, als nur, dass es uns gut geht. Oder nur, dass wir Spaß haben. Er will uns gebrauchen. Er will uns Jesus ähnlich machen. Er will uns formen. Aber Jesus war ganz offen darüber. In der Feldpredigt Lukas 6 hat er gesagt, glückselig seid ihr, glücklich in eurer Seele. Ich mag diese Übersetzung. Das ist genau das, worum es geht. Wenn wir Gottes Wort folgen, werden wir glücklich sein in unserer Seele. Das ist ein heiler Lebensstil, so zu leben, wie Gott uns es sagt. Glückselig seid ihr, sagt Jesus, wenn die Menschen euch hassen werden. Und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Es ist ein Zeichen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr ab und zu mal blöd angemacht werdet, wegen eurem Glauben. Und dann sagt Jesus weiter, wehe aber allen Menschen, nee, kann heute nicht lesen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Also, wenn du es immer allen Menschen recht machst, ist es ein Zeichen, dass da irgendwas faul ist, dass da ein Kompromiss ist in deinem Leben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst, um Gott zu gefallen, oder du lebst, um Menschen zu gefallen, inklusive dir selbst. Entweder du bist ein Jünger Jesu oder du bist ein Jünger des Teufels. Entweder du bist ein Gottesdiener oder du bist ein Götzendiener. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, bei wem du populär sein willst, wem du gefallen willst. Gott oder gottlosen Menschen. Es geht nicht beides. Und wir werden entweder den einen oder den anderen gefallen und dafür dem jeweils anderen irgendwie ein Anstoß sein oder nicht gefallen. Das ist die Wahl, die wir haben. Es geht nicht beides. Paulus schreibt den Galatern, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also alle, die gottesfürchtig leben wollen in dieser Welt, werden verfolgt werden. Okay, nun schau dir dein eigenes Leben an. Erfährst du Ablehnung um Jesu Willen? Lebst du, um Gott zu gefallen? Wie gottesfürchtig lebst du? Hier haben wir ein Thermometer für unseren geistlichen Zustand oder eines der Thermometer, die Bibel uns gibt. Wird berichtet von John Wesley, der auf dem Pferd herumgeritten ist und das Evangelium verkündet hat, dass er eines Tages sehr beunruhigt war, weil er schon längere Zeit nicht mehr angefeindet wurde. Und dann hat irgendeiner einen Stein nach ihm geworfen und er hat gesagt, oh, Gott sei Dank. Danke, Herr, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Wie gottesfürchtig lebst du? Thessalonicher waren verfolgt, aber trotzdem dem Herrn treu. Wie die Gemeinden in Judäa. So wie die in Judäa ein Vorbild waren, waren sie hier in Thessalonich den Heiden ein Vorbild der heidnischen Welt. Bist du ein standhaftes Vorbild im Glauben? Seht hier aber auch, dass es eine ernste Sache ist, die Verbreitung des Evangeliums zu behindern. Gott ist zornig darüber, sagt uns das hier. Weil das ist das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ihn von Jesus abzuhalten, ihn geistlich zu bestehlen. Und Gott wird jeden Menschen richten, egal wie religiös er ist, der die Verkündigung der guten Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, der sich dem entgegenstellt. Das heißt hier, Gottes Zorn ist endgültig über sie gekommen, über diese Generation der Juden, die die Christen verfolgt haben. Und Gott hat sie gerichtet, so wie Jesus das vorhergesagt hat, 70 nach Christus durch die Römer, als er Jerusalem zerstört hat, die jüdische Nation zerstört hat, den Tempel zerstört hat und damit ihre Religion ein Ende gesetzt hat. Das heutige Judentum ist eigentlich eine neue Religion, eine selbstgeschnitzte, eine humanistische Religion. Hat nicht mehr viel mit dem gemeinsam, mit dem, was wir im Alten Testament finden, mit dem Alten Bund. Und Paulus ist nicht antisemitisch, wenn er diese Dinge sagt hier. Er war selbst ein Jude. Ich glaube, kein echter Christ kann antisemitisch sein oder irgendwie rassistisch. Jesus hat uns gesagt, wir sollen alle Menschen lieben. Und Paulus freut sich nicht über Gericht, er sagt es mit einem weinenden Herzen. Wir wissen das im Römerbrief, Kapitel 9, sagt er, ich habe große Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, für meine Verwandten nach dem Fleisch, für mein Volk. Es wäre mir lieber, ich wäre verloren und sie wären gerettet, sagt der Paulus. Und er hat einen sehr großen Eifer, sie zu Jesus zu bringen. Aber es bleibt eine Tatsache, wenn wir das Evangelium behindern, wenn wir dem entgegenstehen, dann ist Gott nicht happy mit uns. Das ist eine Warnung hier an jeden, der das versucht. Vers 17. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben wir uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal, und der Satan hat uns gehindert. Der Grund, warum wir noch nicht zu euch gekommen sind, ist nicht, dass ihr uns egal seid, so wie die Leute das sagen, die uns verleumden, sagt der Paulus, sondern Satan hat uns gehindert. Sagt uns hier nicht, wie er das getan hat, aber die Bibel erinnert uns immer wieder an die Existenz einer geistlichen Welt und dass wir alle in einem geistlichen Konflikt leben, in einem geistlichen Kampf zwischen Gott und Satan und seinen Freunden, ob uns das gefällt oder nicht. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, weil es ist so leicht, dass wir von diesem Sichtbaren, von dem Materiellen, von unserer materiellen Existenz eingenommen werden und dass wir dann das Geistliche vergessen oder das Geistliche vernachlässigen. Und wenn wir das ausklammern, dass wir geistliche Wesen sind und dass eine geistliche Welt existiert, dann sind wir realitätsfremd. Und wenn wir realitätsfremd sind, dann werden wir auch realitätsfremd leben und wir werden nicht heil leben, wir werden nicht weise leben. Dann sind wir wie Fische, die glauben, dass die Unterwasserwelt alles ist, was da ist und alles, was es gibt. Und dann sind wir überrascht, wenn wir geangelt werden und gebraten werden. Paulus sagt, Satan hat uns gehindert. Wahrscheinlich hat Satan gedacht, er hat hier einen Riesensieg errungen. Aber er hat sich geirrt. Wahrscheinlich hat er später bereut, dass er den Paulus abgehalten hat, nach Thessaloniki zu gehen. Es muss unheimlich frustrierend sein, der Teufel zu sein. Jeden Tag gegen Gott zu kämpfen und jeden Tag zu verlieren. Seht ihr, hier hat er Paulus gehindert, nach Thessaloniki zu gehen. Und was macht Gott durch Paulus? Er schreibt in Thessaloniki einen Brief, der seither in der Geschichte Millionen von Christen ermutigt hat und gestärkt hat. Gott dreht das, was der Teufel zum Bösen beabsichtigt hat, um und er benutzt es zum Guten. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz? Nicht auch ihr? Vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Wir lieben euch, wir sind besorgt um euch. Ihr seid unsere Herrlichkeit und unsere Freude. Und wir werden uns freuen, wenn Jesus wiederkommt und uns alle in die Ewigkeit zu sich holt. Paulus hat wieder diese geistliche, diese ewige Sicht der Dinge. Und es gibt keine größere Freude, als einen Menschen zu Jesus zu bringen und dann zu beobachten, wie Gott ihn verändert und ihn heil macht. Ich liebe das, es ist wunderbar, dafür lebe ich, das ist alle Kosten wert. Und stell dir vor, was für eine Freude das sein wird im Himmel. Wenn du in den Himmel kommst und da ist dein Papa und deine Mama, deine Verwandten, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, weil du ihnen von Jesus erzählt hast und weil du einen Einfluss hattest in ihrem Leben, weil du sie auf ihn hingewiesen hast. Und dann lernst du vielleicht Leute kennen, die du noch gar nicht gekannt hast und die zu dir kommen und sagen, hey, danke, ich bin wegen dir hier. Und du sagst vielleicht, muss ich um ein Missverständnis handeln. Aber nee, im Himmel gibt es keine Missverständnisse mehr. Und die werden vielleicht sagen, guck mal, du hast diesen Missionar unterstützt. Und der hat mir von Jesus erzählt und ich bin gerettet worden. Und danke, dass du einen Anteil daran hattest. Und was für eine Freude wird es sein. Und wenn wir darüber nachdenken, bringt der Heilige Geist dir Menschen in Erinnerung, die Jesus noch nicht kennen? Menschen, denen du von Jesus erzählen kannst, die du beeinflussen kannst für Gott, für die du beten kannst? Und wirst du treu sein und es tun? Verpasse nicht diese Freude und dieses Abenteuer, was Gott für dich hat. Kapitel 3. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens wegen, dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist. Und ihr wisst, die Gemeinde in Thessalonik war von Anfang an eine verfolgte Gemeinde. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Wir brauchen einander, wenn wir angefochten werden, wenn wir in schwierigen Umständen sind in unserem Leben. Dann brauchen wir Geschwister, die uns zur Seite kommen und die uns ermutigen und die uns trösten. Und der Timotheus ist hingegangen nach Thessalonik, um die Geschwister dort zu befestigen, steht hier, und um sie zu trösten. Und Paulus war gewillt, allein in Athen zurückzubleiben. Seht ihr, diese Missionare waren bereit, Opfer zu bringen für die Geschwister. Und das ist wahre Liebe. Das ist ein Ausdruck von Gottes Agape-Liebe. Es ist eine aufopfernde Liebe, eine selbstlose Liebe. Und seht hier auch, dass der Dienst dieser Missionare hier Teamwork war. Und das ist immer so. Dienst an Menschen ist Teamwork. Als Diener Gottes müssen wir fähig sein, zusammenzuarbeiten. Müssen es lernen. Wir als Gemeinde, wir sind ein Team zur Ehre Gottes. Wir sind der Leib Christi in dieser Welt. Siehst du dich als Teil davon? Nimmst du deinen Platz ein in diesem Team? Ihr Ehepaare, das ist, was ihr seid. Ihr sollt ein Team sein zur Ehre Gottes. Das ist eure Bestimmung. Das ist, warum Gott euch zusammengestellt hat. Seht ihr euch so? Und arbeitet ihr gut zusammen als ein Team zur Ehre Gottes? Ich denke an die Lebensgeschichte von Raul Ries, die verfilmt wurde. Und da gibt es diese Szene, wo er hingeht, um in seiner ehemaligen Schule zu predigen und das Evangelium zu verkündigen. Und dann sieht man seine Frau parallel, wie sie sich mit den Kindern hinsetzt und für ihn betet. Leute, das ist Teamwork. Dass ihr euch gegenseitig unterstützt in eurem Dienst für den Herrn. Dass ihr nicht selbstsüchtig euch gegenseitig festhaltet, euch als Familie um euch selbst dreht, um eure kleine Welt. Es geht so viel mehr, um so viel mehr in dieser Welt. Ihr seid ein Team zur Ehre Gottes. Ihr braucht ein Ziel, ihr braucht eine Vision, die größer ist als nur euer kleines Zuhause. Eine Vision fürs Reich Gottes. Und ich beobachte das in Ehen und in Familien. Diejenigen, die sich nur um sich selbst drehen, die werden oft sauer und unzufrieden und uneins. Aber die, die von sich selbst wegschauen und aktiv sind im Reich Gottes, gemeinsam Gott dienen, die Opfer bringen für andere, das sind diejenigen, die heiler sind und zufriedener sind und gesegneter. Darf ich euch Ehepaare und euch Familien ermutigen, gemeinsam Gott zu suchen und ihn zu fragen, wie er euch gebrauchen will als Team? Wir lernen hier in diesen Versen auch, wie der Paulus sich verhalten hat, als er Widerstände vom Teufel erfahren hat. Das erste ist, er war nicht überrascht. Er hat damit gerechnet und er hat die Thessalonicher darauf vorbereitet. Er hat ihnen gesagt, es wird Drangsale und Verfolgungen und Widerstände geben, wenn er Jesus nachfolgt. Petrus schreibt uns, also er sagt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das ist normal. Unser Glaube wird geprüft werden. Und im Gleichnis vom Sämann erzählt Jesus von denen, die das Wort aufnehmen, aber dann, wenn Bedrängnis kommt und Verfolgung um des Wortes willen, die dann Anstoß nehmen und wieder abfallen vom Glauben. Und Paulus hat als guter Pastor seine Kinder im Glauben darauf vorbereitet. Er hat ihnen gesagt, es wird kommen, das ist normal, rechnet damit und seid standhaft. Haltet durch. Zweite, was Paulus getan hat oder was er nicht getan hat, er hat sich von dem, was er nicht tun konnte, nicht abhalten lassen von dem, was er tun konnte. Na, manchmal resignieren Menschen, wenn sich ihre Erwartungen nicht erfüllen, wenn sich irgendwelche Tore schließen, mit denen sie gerechnet haben, wo sie gedacht haben, hey, da kann ich durchgehen. Und Paulus hat nicht aufgegeben. Er hat gefragt, gibt es noch eine andere Option? Was kann ich tun? Und er hat den Timotheus nach Thessalonich gesandt. Er hat ihnen einen Brief geschrieben. Als drittes sehen wir, haben wir am Beginn des Briefes gesehen und werden wir später noch sehen, dass Paulus und seine Mitarbeiter gebetet haben für diese bedrängten Christen in Thessalonich. Auch das können wir tun, wir können beten. Und Gott ist viel stärker als der Teufel. Und wir können zu ihm gehen und wir können ihm Menschen anvertrauen. 1. Johannesbrief steht es, dass der, der in euch ist, stärker ist oder größer ist als der, der in der Welt ist. Und Paulus hat immer gottzentriert gebetet. Er hat nicht mit dem Teufel über die Situation geredet, sondern er hat mit Gott drüber geredet. Und es ist so eine wunderbare Sache, Gebet. Du kannst dich morgens bei deinem Frühstückscafé hinsetzen und du kannst nach Ägypten gehen und unsere Missionare dort besuchen im Gebet. Und du kannst sie unterstützen. Und dann kannst du nach Darmstadt gehen und für Christa und Elliot beten und sie dort besuchen im Geist. Und du kannst von mir aus ins Krankenhaus gehen, zu dem Benny und ihn besuchen, ihn vor Gott bringen. Und dann kannst du aufstehen und in die Arbeit gehen. Das ist eine wunderbare Sache. Du kannst ein Teil sein von Mission, ein Teil sein im Leben von anderen Menschen. Und Gott wird dich belohnen dafür. Du wirst Anteil haben an der Frucht, die diese Menschen bringen, weil du für sie betest unter anderem. Das ist eine wunderbare Sache, Gebet. Selbst wenn du krank bist, selbst wenn du im Bett liegst und dich nicht rühren kannst, du kannst effektiv sein fürs Reich Gottes. Du kannst Frucht bringen. Du kannst an all diese Orte gehen, ans andere Ende der Welt und Teil von dem sein, was Gott dort tut. Ist das nicht wunderbar? Wunderbare Gelegenheit. Vierter Punkt. Paulus hat sich nicht abbringen lassen von dem, wozu Gott ihn berufen hat. Wir lesen im Vers 11 im Kapitel 3. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Er hat nicht leicht aufgegeben. Ich mag das an Paulus. Erinnert mich auch an Nehemia. Als das Volk Israel die Mauer von Jerusalem aufgebaut hat, haben sie Widerstände erfahren von ihren Feinden. Zuerst haben die sich lustig gemacht über die, das schafft ihr ja nie und das ist ja lächerlich, was ihr hier tut. Und dann haben sie versucht, Spaltung zu bringen, zu entzweien. Und dann haben sie versucht, den Nehemia abzulenken. Haben gesagt, okay, komm zu uns, wir müssen mal hier einige Dinge besprechen. Und ich mag seine Antwort. Er hat gesagt, ich führe gerade ein großes Werk aus und kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Nicht ablenken lassen. Es gibt so viele Ablenkungen in dieser Welt, die uns ablenken wollen von dem, was wirklich zählt. Von dem, was Gott in unser Herz gelegt hat, wozu er uns berufen hat. Wir wollen uns nicht ablenken lassen von dem guten Werk, was wir für Gott tun. Im Jakobusbrief Kapitel 4 heißt es, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Auch das ist eine Verheißung. Seid standhaft. Haltet durch und er wird von euch fliehen. Vers 6. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Drangsal getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Sie sind aufgelebt, sind ermutigt worden durch das Leben der Geschwister in Thessalonich. Denn was für einen Dank können wir Gott eurethalben abstatten für all das, all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wobei wir Nacht und Tag aufs Inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Seht hier zum Abschluss noch die Wechselwirkung in dieser Beziehung. Beide Seiten haben sich gegenseitig gestärkt und gegenseitig bereichert. Das war eine gute Freundschaft. Paulus hat ein Herz, die Thessalonicher zu lehren, und Timotheus ist zu ihnen gegangen, um sie zu befestigen und sie zu trösten. Die haben für sie gebetet. Und die Thessalonicher, die haben den Paulus getröstet durch ihren Glauben. Und die haben ihm Freude gemacht, durch ihre Treue und durch ihr Vorbild. Das war eine fruchtbare Beziehung. Und so sollen auch unsere Beziehungen sein. Und darüber möchte ich zum Abschluss noch kurz sprechen, über fruchtbare Beziehungen. In Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 16 hat Jesus gesagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Das ist unsere Bestimmung, dass wir fruchtbar sind für Gott. Und das betrifft natürlich im Besonderen auch unsere Beziehungen. Das sollte die Basis, das sollte das Ziel für unsere Freundschaften sein. Fruchtbarkeit. Nicht nur Unterhaltung. Ich meine, hoffentlich haben wir auch Spaß, wenn wir zusammenkommen. Aber wir kommen nicht zusammen, um Spaß zu haben oder nur um Spaß zu haben. Das ist nicht, worum es in unserem Leben wirklich geht. Dafür hat Jesus uns nicht gerettet. Er hat so viel mehr vor. Aber das ist die Orientierung in dieser Welt. Die Menschen leben für Spaß und für Unterhaltung. In unserer Kultur, wir haben mehr Freizeit als je zuvor, 40-Stunden-Woche, vor 100 Jahren wäre das noch ein Traum gewesen. Wir haben mehr Freizeit als je zuvor, aber wir verschwenden mehr Zeit als je zuvor. Unsere Kultur ist vergnügungssüchtig. Schaut euch um, die Menschen leben für Unterhaltung. Die leben fürs Weggehen am Wochenende, für die Partys, für die Kerwis, fürs Fernsehen, für den Film jeden Tag. Verbringen Stunden vor Computerspielen. Ich habe letzte Woche gelesen, ich habe nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube, an die 200.000 Menschen in unserem Land sind computersüchtig oder computerspielsüchtig. Und es ging los mit Pac-Man und diesen Dingen und brauchen immer mehr Stimulation. Heute macht es keinen Spaß mehr, wenn nicht irgendwelche Arme abgeschnitten werden oder Leute explodieren. Wird immer intensiver, das Ganze. Ich weiß nicht, wie viele Menschen fernsehsüchtig sind in unserem Land. Diese Dinge machen uns abhängig. Und Menschen leben für Vergnügen, für Spaß. Leider auch viele Christen, weil sie sich beeinflussen haben lassen von diesem Denken der Welt. Haben wir nichts Besseres zu tun? Neil Postman hat diese Unterhaltungskultur analysiert, hat ein Buch drüber geschrieben mit dem Titel Wir amüsieren uns zu Tode. Leute, dafür hat Jesus uns nicht gerettet. Gilt auch für Zweierbeziehungen, für romantische Beziehungen zwischen Jungs und Mädels. Leute in der Welt gehen einfach aus, um Spaß zu haben, irgendwie ihre Hormone zu stimulieren. ohne ernste Absichten? Soll nicht das sein, wie wir Christen unsere Freundschaften leben? Gott sagt uns ganz klar, ein Christ soll nur Beziehung eingehen mit einem anderen Christen. Und eigentlich nur, wenn ich mir vorstellen kann, diese Person auch zu heiraten. Wann ist es okay, wenn wir uns besser kennenlernen mit diesem Ziel? Ehe ist eine fruchtbare Beziehung. Team zur Ehre Gottes, haben wir gesagt. Aber nicht einfach nur, um rumzuspielen, um Spaß zu haben, nur weil es sich gut anfühlt. Das ist Missbrauch von anderen Menschen. Jungs, Mädels, befreit euch von diesem Gruppendruck, Freunde, eine Freundin haben zu müssen, wenn ihr noch nicht bereit seid dazu. Seid frei davon. Hey, du bist doch voll der Spaßverderber. Nee, ich habe nichts gegen Spaß. Und Leute, ich schaue mir ab und zu einen Film an, zur Entspannung. Und ich habe gern Spaß mit anderen Menschen. Ich gehe gern essen und sitze mit anderen zusammen. Und ich mache ab und zu mal gern so einen Abenteuerurlaub. Aber das ist nicht, worum es geht in meinem Leben. Und man kann auch in diese ganzen Dinge Gott und sein Wort mit einbeziehen. Wisst ihr was, am meisten Spaß habe ich dran, dem Herrn zu dienen. Und ich arbeite gern. Und Gemeinschaft mit anderen in dem Kontext zu haben, das macht mir am meisten Spaß. Das sind die besten Freundschaften in meinem Leben. Freunde, mit denen ich gemeinsam aktiv bin für Gott. Da hat man am meisten gemeinsam. Das macht mir am meisten Freude, da zu planen, da aktiv zu sein. Wahrer Spaß ist ein Nebenprodukt davon. Das Paradoxe ist, die meisten Menschen, die für Spaß leben, sind nie wirklich zufrieden. Das ist ein Nebenprodukt. Freude. Für Spaß zu leben, ist Verschwendung unserer kostbaren Zeit. Ich habe unlängst in meiner stillen Zeit wieder mal durch so ein Geschlechtsregister gelesen. Und da ist mir das wieder neu bewusst geworden. Diese Listen, und er lebte so lang, und dann starb er, und sein Sohn lebte so lang, dann starb er, und so weiter und so fort. Mir ist wieder neu bewusst geworden, wie kurz unser Leben eigentlich ist. Und dass wir nur sehr begrenzte Zeit haben, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Auch um unseren Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Um andere Menschen zu berühren in Jesu Namen. Wir haben nur so eine kurze Zeit, so ein begrenztes Zeitfenster. Und das wollen wir gut nutzen. Wir wollen gute Verwalter sein von der Zeit auch, die Gott uns anvertraut hat. Und weil wir in einer vergnügungssüchtigen Kultur leben und weil es ein Überangebot an fruchtlosen Zeitkillern gibt in unserer Welt, müssen wir Christen mal innehalten. Und du musst dich fragen heute Morgen, wofür lebe ich eigentlich? Und worum drehen sich meine Beziehungen? Such dir einen ruhigen Ort, stell dir ruhig mal alle Beziehungen vor, die du hast. Warum drehen sich diese Beziehungen? Wie fruchtbar bin ich für Gott? Bin ich ein guter Verwalter meiner Zeit oder verschwende ich es für fruchtlose Dinge? Und das Zweite, was wir uns vor Augen halten müssen, ist, dass Freundschaften und Beziehungen uns prägen. Beziehungen formen uns. Die formen unseren Geschmack, unsere Ansichten, unsere Werte. Musikgeschmack, Geschmack für Kleidung, auch Geschmack für geistliche Dinge. Ist eine Tatsache. Beziehungen prägen uns. Beziehungen sind nie fruchtlos in diesem Sinn. Bringen entweder gute Frucht oder schlechte Frucht. Aber sie werden Frucht bringen. Deswegen müssen wir unsere Freunde weise auswählen. In den Sprüchen 27, Vers 17 heißt es, Eisen wird durch Eisen geschärft Und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Sieht eine Beziehung, eine Freundschaft verändert beide Menschen. Die Frage ist, wie? Und das müssen wir uns überlegen. Wie verändert mich und uns diese Beziehung, die ich habe? Sprüche 13,20. Da heißt es, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, sind die Gottlosen im Alten Testament, dem wird es schlecht gehen. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, wie sich lustig machen, lieber Gott, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, seinem Wort, und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Beziehungen beeinflussen uns. Bibel ist ganz klar. Also für uns, wir müssen weise sein, mit wem wir Beziehung haben, mit wem wir Freundschaft pflegen. Beziehungen, die uns positiv beeinflussen, oder wo wir andere positiv beeinflussen können, die sollen wir suchen. Beziehungen, die uns negativ beeinflussen, sollen wir vermeiden. Ganz einfach. Schaut euch die Frucht an. Die Beziehung zwischen Timotheus und Paulus und der Gemeinde in Thessalonich, das war eine fruchtbare Beziehung. War aufbauend, war ermutigend. Da ist gute Frucht hervorgekommen. Und wenn deine Freundschaften, deine Beziehungen, denk mal an die Freundschaften, die du hast, Beziehungen mit Christen oder Nicht-Christen. Egal, denk an beides. Und frag dich, welche Frucht bringen sie? Haben sie einen guten Einfluss auf dein Leben? Oder kannst du zumindest ein guter Einfluss sein in dem Leben der anderen, dass du sie auf Jesus hinweist, sie zu Jesus bringst, dass du ein Zeugnis bist? Oder produziert diese Beziehung in dir einen Geschmack für weltliche Dinge? Weltliche Ziele. Beobachte es, schau, welchen Einfluss hat diese Beziehung auf mein Leben? Ermutigt sie dich und stärkt sie dich in deinem Leben mit Gott? Das ist wunderbar. Oder ist es dir peinlich, vor diesen Menschen von Gott zu reden oder zu beten? Hey, dann sollten die nicht deine Freunde sein, wenn das der Einfluss ist. Bringen sie dich dazu, Kompromisse einzugehen? Dann sind das halt die Beziehungen, in denen du sein sollst. Wenn du nicht sie beeinflusst positiv, sondern sie dich negativ, hey, dann bist du nicht reif genug dafür. Dann such dir andere Freunde. Ist zu wichtig. Deine Seele, deine Beziehung zu Gott. Also such dir Freundschaften, die fruchtbar sind für Gott und sein Reich. Hebräer 10, Vers 24. Sagt uns der Herr, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das ist eine fruchtbare Beziehung, wenn wir uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Lass uns es tun, lass uns so leben. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und einmal mehr forderst du uns heraus, an so vielen verschiedenen Punkten. Gott, ich möchte bitten, dass du unsere Herzen erforscht, dass du unsere Beziehungen erforscht. Gott, dass du uns wirklich aufzeigst, wofür wir wirklich leben und welche Frucht wir bringen in unserem Leben und in unseren Beziehungen. Und ich bete drum, Herr, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter, die dies umsetzen. Wenn du zu uns sprichst, Herr, und wenn du uns überführst und korrigierst, dass wir auch gewillt sind und bereit sind, das zu ändern. Unser Leben zu ändern und umzudrehen, wenn es sein muss. Ich danke dir, Gott, dass du uns all diese Dinge sagst, weil du uns lieb hast, weil du es gut mit uns meinst und weil du möchtest, dass wir heil leben. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir. Wir wollen dich ehren. Amen.